Moin, herzlich willkommen zur 6. Folge zum Podcast von Bricks for City. In unserer heutigen 6. Folge, ihr habt es im Folgentitel schon gesehen, geht es um Rusty. Rusty, das sind Klemmbausteine, die in den 60er Jahren auf den deutschen Markt kamen und wir gucken uns mal so ein bisschen die Geschichte dahinter an. Wir gucken uns aber nicht nur die Geschichte der Rusty-Bausteine und der Firma dahinter an, sondern ich möchte auch ein bisschen die Geschichte erzählen, wie es eigentlich zu diesem Thema kam. Und dafür machen wir eine kleine Zeitreise 12 Monate zurück in den Januar 2025. Da habe ich nämlich eine E-Mail bekommen von Manfred. Manfred hat bei YouTube mein Video über die IDEMA-Bausteine gesehen. Das mache ich euch natürlich in die Shownotes. Es gibt aber auch in diesem Podcast schon eine Folge dazu, nämlich Folge 2. Auch da geht es um die IDEMA-Steine. Manfred hat mir einen Link geschickt zu seinem Blog und hat gesagt, die Rusty-Bausteine, das wäre auch mal ein richtig gutes Thema für einen Videobeitrag auf YouTube.
Ich bin Manfred Hüfner und bin Rusty-Fan der ersten Stunde. Zumindest vom Alter her. Und ich musste feststellen, dass in Deutschland oder in Europa Rusty selber so gut wie unbekannt ist. Es gibt sicher viele, die damit schon gespielt haben, aber sich gar nicht mal so an den Namen erinnern können. Und ich selber baue schon recht lange. Und in dem Moment ging es einfach darum, einfach Rusty ein bisschen bekannter zu machen und deshalb habe ich mit dir dann auch Kontakt aufgenommen.
Das erste, was ich also gemacht habe, ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen bzw. bei Kleinanzeigen einen Schuhkarton mit Rusty-Bausteinen bestellt. Da waren fast nur Basic-Steine drin, aber ich wollte einfach mal rumspielen, mal gucken, was da so geht. Und bei Rusty ist das ganz Besondere, die Steine, die sehen ein bisschen anders aus, als man das gewöhnt ist von anderen Klemmbausteinen. Rusty-Klemmbausteine sind nicht kompatibel mit Klemmbausteinen beispielsweise von Lego. Die sind ein bisschen größer. Es gibt auch 8 Noppen auf der Oberseite bei einem 2x4 Brick. Die Noppen sind aber löchrig, also man kann durch den Stein nach unten durchgucken. Und an der obere Rand der einzelnen Noppen, der ist so ein bisschen wulstartig nach außen vergrößert. Auf der Unterseite haben die Steine so einen Mitteldoppelsteg quasi in der Mitte, also nicht irgendwelche Röhren und auch nicht nur eine einfache Umrandung wie außenrum, sondern es sind quasi 2 parallele Wände, die da aneinander laufen. Und da das Ganze aus Polypropylen hergestellt ist, die Steine aus den 60ern, kann man die so aufeinander klicken und dann rasten die richtig ein. Deswegen auch der Name Rusty. Und das ist haptisch tatsächlich etwas sehr, sehr Spannendes und es gibt auch so ein richtig schönes Rastgeräusch, das ist schon, fand ich sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Dieses System Rusty beinhaltet etwa 120 verschiedene Bausteinformen und Zusatzteile. Verwendbar sind zumindest im Architekturbereich so etwa 40, 50 verschiedene Bauteile oder Steinformen. Und mit diesen Steinformen kann man eigentlich wirklich so gut wie alles nachbauen. Hervorzuheben ist vielleicht, dass die Dachziegel ganz ungewöhnlich sind. Damit kann man tatsächlich dann in den unterschiedlichsten Neigungen das Dach gestalten. Und es sind noch andere Besonderheiten bei dem System, die einfach doch das Spektrum erweitern und manches möglich machen, was mit anderen Klemmbausteinen halt nicht möglich war.
Mit Manfred habe ich dann mal ein bisschen telefoniert. Der hat mir ganz viel erzählt über Rusty, über die Geschichte, was es da alles sonst noch gibt. Es gab zum Beispiel sehr viele Technikteile, es gab Motoren, es gab Beleuchtung, es gab super viele Sets. Und ich habe ihn mal gefragt, was eigentlich so seine Faszination hinter Rusty ist und warum er die ganze Firmengeschichte so ein bisschen aufgearbeitet hat.
Ja, das hat sicher einfach aus den Lebensumständen bei mir seine Beweggründe. Nachzuforschen, warum etwas so ist, wie es ist, ist natürlich spannend. Und meistens verstecken sich dahinter auch interessante Geschichten, die auch für andere interessant sind. und zeigen dann vielleicht manch Verborgenes auf, wo dann auch deutlich wird, was für Leistungen da erbracht worden sind.
Ergänzt habe ich das Ganze durch Recherchen beim Deutschen Patent- und Markenamt. Das mache ich bei solchen Sachen eigentlich immer ganz gerne. Da kann man einfach durchsuchen. Departis.net ist da so das Tool für. Und dann kann man sich alte Patentzeichnungen, Patente, Gebrauchsmuster aus verschiedenen Ländern angucken und kann darüber so ein bisschen das Ganze quasi rekonstruieren. Angefangen hat die Geschichte am 5.6.1962. Da wurde nämlich das erste Gebrauchsmuster für die Steine eingereicht. Als Erfinder benannt sind ein Dr. Otto Wolf und ein Dr. Heinz Hasel. Und die Firma ist die Formtechnik Dr. Hasel und Dr. Heinz Hasel ist entsprechend der damalige Geschäftsführer. Sitzen tut die Firma in Reichardshausen in Baden und kleiner Spoiler an der Stelle, da sitzt die Firma auch heute noch. Ich lese mal vor, was im Patent drinsteht oder im Gebrauchsmuster in der Anmeldung, was denn die Neuerung ist. Und der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, hohlkastenförmige Bauelemente zu schaffen, welche die Vertikalwände des Kastenkörpers innen nutenförmige oder ähnliche Aussparungen aufweisen oder wulstartige Erhebungen besitzen, die überwiegend horizontal verlaufen und als Gegenkuppelelement wirksam sind. Das ist quasi Patentdeutsch für das, was ich vorhin beschrieben habe, dass es da diese kleinen Auswölbungen gibt und die Steine eben entsprechend ineinander einrasten können. An der Stelle, ich habe das Ganze auch schon in einen Blogbeitrag gegossen, das Video ist auch schon online, auch das schiebe ich euch in die Shownotes, da könnt ihr euch die Zeichnungen aus den Patenten mal angucken, ihr könnt euch die Steine mal angucken, dann wisst ihr vielleicht ein bisschen mehr, um was es da eigentlich geht. Es gab weitere Patente, zum Beispiel in der DDR, in Österreich, Spanien, Kanada, Chile, Argentinien, Japan, aber auch in weiteren Ländern. Und da gab es natürlich dann auch immer mal Neuerungen, neue Steineformen, neue andere Erfindungen, die dazugekommen sind, die das ganze Sortiment dann eben erweitert haben. Und daraus entstanden natürlich auch immer weitere Sets. Das heißt, irgendwann gab es ein großes Produktsortiment von Rusty. Ende der 80er Jahre war dann aber alles vorbei. Und das liegt tatsächlich vor allem daran, dass der Preisdruck im Markt sehr groß geworden ist. Denn so die 80er, 90er Jahre, das ist der Moment, wo fast alle anderen Klemmbausteinmarken von damals verschwunden sind, weil Lego sehr groß war, damals schon, konnte es sich leisten, zum Beispiel TV-Werbung zu schalten. Das heißt, die Kinder waren natürlich durchs Fernsehen einfach sehr auf die Marke Lego getrimmt und kleinere Firmen hatten einfach nicht das Werbebudget, um da entgegen anzukommen. Aber in 2007 ist dann etwas passiert und zwar gibt es seitdem Rusty in Argentinien und in Argentinien ist das anscheinend auch tatsächlich noch so ein richtiges Ding. Da sind ein paar Formen verkauft worden und es sind auch ein paar Lizenzen verkauft worden, also zur Produktion für die Steine und seitdem wird das Format auch in Argentinien ein bisschen weiterentwickelt, also da gibt es auch nochmal neue Teile und neue Sachen, die es eben im deutschen Markt gar nicht gab und auch nicht so geben wird. Ich habe mich dann mal wieder so ein bisschen ins Internet gesetzt und habe mal weitergesucht, was ich zu Rusty noch so finden kann. Tatsächlich findet man vor allem die Webseite von Manfred oder irgendwelche eBay-Angebote. Aber ich habe auch das Rusty-Land gefunden. Das ist in Salzhemmendorf, das liegt bei Hildesheim. Und bei mir im Büro war das Rusty-Land tatsächlich nicht ganz unbekannt. Die hatten teilweise sogar Jahreskarten fürs Rusty-Land, weil die meinten, für kleine Kinder ist das schon ein wirklich guter Freizeitpark mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und das ist als Tagesausflug einfach sehr gut zu erreichen und macht den Kindern eine Menge Spaß. Natürlich habe ich dann dem Rusty-Land mal eine E-Mail geschrieben, habe denen von meiner Video-Idee erzählt und habe auch sehr schnell eine sehr ausführliche Antwort bekommen und kann jetzt zum Beispiel erzählen, dass das Rusty-Land 1973 von Ludwig Ratzke gegründet wurde, der in seiner Region ein Freizeitangebot für Kinder schaffen wollte. Und da seine eigenen Kinder Rusty als Bausteine so cool fanden, hat er sich gedacht, ja, dann mache ich mal das Rusty-Land. Und tatsächlich, und ich habe da auch Bilder bekommen, wieder Verweis an meinen Blog und auf das YouTube-Video, da kann man die sich ansehen, gab es im Rusty-Land früher ein kleines Miniland quasi, wo aus den Rusty-Steinen verschiedene Gebäude und Innenstädte nachgebaut waren. Und diese Steine gibt es wohl sogar heute noch im Souvenirladen, wo man quasi die Restbestände von den Modellbaushops, also von den Leuten, die da Modelle gebaut haben für den Park, kaufen kann, so als kleines Souvenir. Der Name ist geblieben und auch das Parkmaskottchen Rusty ist geblieben. Das ist ein Hase. Und das fand ich schon ziemlich cool, dass ich da irgendwie so aus erster Hand diese Infos bekomme und habe mir gedacht, das ist fürs Video schon richtig cool, dass ich da ein paar Bilder habe aus dem Park von damals und kann die zeigen. Und dann habe ich aber der Formtechnik geschrieben, der Firma, die Rusty früher hergestellt hat. Und auch da habe ich eine Antwort bekommen, und zwar von Stefan Lutz. Das ist der Großneffe von dem Dr. Hasel, der die Formtechnik gegründet hat. Und dann habe ich mit dem ein bisschen telefoniert und der hat mir auch ganz viel zur Firmengeschichte erzählt. Und das war total spannend, so aus erster Hand da so ein bisschen was zu erfahren. Das Ganze spielt eigentlich in der Zeit, bevor Stefan selber überhaupt auf der Welt war, beziehungsweise er hat so in Kindertagen noch ein bisschen mitbekommen. Aber Stefan hat mich eingeladen in die Firma, um da nochmal ein bisschen in alten Kisten und Archiven zu suchen und mal so ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, was das Ganze denn so, ja, mit der Firma gemacht hat. Und dazu haben wir natürlich auch den Manfred eingeladen. Und dann kam es dazu, dass wir uns an einem sonnigen Herbstfreitag in Reichertshausen bei der Formtechnik getroffen haben und haben uns ein bisschen auf die Spurensuche begeben nach Rusty.
Mein Name ist Stefan Lutz. Wir sind hier in Reichertshausen in Baden-Württemberg. Extrem kleines Dorf mit knapp 3000 Einwohnern. Bei der Firma Formtechnik, ein Familienunternehmen. Vor gute 60 Jahre, also 1961, mein Großonkel und meine Großtante gegründet. Hat eigentlich eine Garage angefangen, das Ganze. Und hat dann über die letzten, jetzt gut 60 Jahre, hat sich entwickelt zu einem Betrieb mit jetzt mittlerweile 120 Mann etwa.
Wir wurden in einem Büro willkommen geheißen. Da hat sich dann herausgestellt, dass das Büro ist, in dem Dr. Hasel früher sein Büro hatte. Das ist heute ein kleiner Besprechungsraum. Und auf dem Tisch waren sehr viele original verpackte Rusty-Sets. Teilweise eingeschweißt, teilweise nicht eingeschweißt. Das heißt, ich konnte die auch mal so ein bisschen aufmachen und konnte da mal reingucken, konnte mal mir das Sortiment so ein bisschen angucken. Und wir haben ganz viele alte Zeichnungen und Fotos und Prospekte und so gesehen und konnten da auch durchblättern. Auch da Aufnahmen im Video natürlich mit drin. Und das war schon ziemlich cool, weil es so ein ganz anderer Zugang zu dieser Marke oder zu diesem ganzen Thema irgendwie war, den man ja sonst eigentlich nicht so bekommen hat. So ein bisschen das Highlight war, dass Stefan einen mobilen Videoprojektor, so einen Super 8 Projektor hatte, mit einem Bildschirm vorne dran. Also nicht, dass man eine Leinwand braucht, sondern da ist so ein kleiner Klappkoffer und dann vorne ist ein Bildschirm dran. Und da haben wir einen alten Werbefilm gezeigt bekommen, der früher genutzt wurde, um beispielsweise auf Märkten Rusty zu bewerben.
Rusty hat's genau erfasst. Ein Baustein, der auf jedes passt. Nun bekommt ihr sie zu sehen, all die Modelle, wunderschön. Was ihr jetzt beschaut, haben Kinder brav gebaut. Ein Patrizierhaus.
Und das war ganz spannend, vor allem wenn man dann so ein bisschen mehr Hintergrundinfos bekommt und erfährt, dass die Kinder, die in den Videos zu sehen sind, aber die auch auf den Packungen oder in den Flyern zu sehen sind, zum Beispiel die Eltern von Stefan sind. Man hat einfach damals auf die Leute zurückgegriffen, die man in seinem Umfeld hatte. Das waren die eigenen Kinder, das waren die Neffen, die Nichten, die Freunde dazu. Und das sind eben die Leute, die für Rusty damals gemodelt haben quasi. Das finde ich so als Familienunternehmen schon irgendwie ganz cool, dass man sagen kann, ja hier, das ist so unsere nicht nur Firmengeschichte, sondern es ist auch ein bisschen die eigene Familiengeschichte. Das finde ich schon sehr, 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 sehr schön. Was mich auch sehr beeindruckt hat, war das Fachwissen, das Manfred hatte. Der hat meines Erachtens das größte Wissen über Rusty, was man überhaupt nur haben kann. Der konnte genau einschätzen, von wann irgendwelche Dinge sind, einfach anhand der Teile, die es dann schon gab oder der Farben oder sonst irgendwas. Und der hat sich das alles einfach selber beigebracht. Der hat Sachen gekauft, hat ein bisschen recherchiert und hat ein unfassbares Wissen aufgebaut. Deswegen guckt euch, wenn euch das interessiert, den Blog von Manfred mal an. Da könnt ihr euch einlesen in das Thema. Und Manfred hat auch sehr viele große Mocks gebaut. Es gibt da beispielsweise die gotische Kathedrale. Das ist so für mich das Beeindruckendste, was er gebaut hat. Auch da gibt's natürlich ein paar Videoschnipsel im YouTube-Video davon, die er gemacht hat.
Die gotische Kathedrale hat ihren Ursprung darin, dass ich schlichtweg mit der gotischen Bauweise überfordert war. Ich wusste lange Zeit nichts damit anzufangen, wo diese Strebepfeiler und Verzierungen, in welchem Kontext die stehen, wie die zusammenwirken. Und irgendwann bin ich halt mal dazu gekommen und habe gesagt, ich möchte das jetzt wissen und wollte das in Form von einem kleinen Modell nachbauen. Vorläufer dafür war eine Burg, ein Burgmodell, das schon leichte gotische Anmutungen hatte, also in Bezug auf die Fenster oder das Burgtor. Und um diese rum wollte ich dann einfach ein Kirchengebäude bauen und habe mich dann tatsächlich umgeschaut mal, was mir zusagen würde. Letztendlich war es dann die Kathedrale von Amiens, mit der ich mich dann etwas eingehender beschäftigt habe, den Grundriss mal geplant und feststellen müssen, dass der einfach zu klein war. Das hat dann dazu geführt, dass ich über die nächsten 2-3 Jahre doch damit auch beschäftigt war, über Auktionen noch Material zuzukaufen, um überhaupt diese Kathedrale vollständig erbauen zu können. Denn zwischenzeitlich sind mir sogar die Hauptsteine ausgegangen.
Die Formtechnik, die ist heute noch aktiv. Die ist eigentlich in der Elektro- und Automobilindustrie und macht eben im Spritzgussverfahren verschiedene Gehäuse für verschiedene Anwendungsfälle. Und wir haben eine kleine Führung durch die Produktion bekommen. Wir sind also einmal über das ganze Gelände gelaufen, haben uns das Lager für die Spritzgusswerkzeuge angeguckt, das Lager fürs Granulat, die Trocknung, Rohrsysteme und natürlich die großen Maschinenparks in den Hallen, wo die Spritzgussmaschinen stehen und eben einzelne Teile spritzen. Dann wurde es aber richtig verrückt. Denn wir standen auf einmal vor einer Spritzgussmaschine, die ist grün und gelb, und da fielen Rastisteine vom Band. In einer Farbe, die es bisher nicht gab. Es war so ein hellgrün, so ein Neongrün so ein bisschen. Und diese Produktion lief in diesem Moment einfach nur dafür, damit wir sehen können, wie diese Steine produziert werden, das filmen und fotografieren konnten. Unfassbar. Nicht nur, dass wir uns angucken konnten, wie Spritzguss funktioniert, aus erster Hand quasi. Wir standen direkt vor der Maschine. Das kann man im Lego-Haus in Billund auch. Da kann man das so abgeglast, also so Trennwände, man kann aber in die Maschine reingucken. Und man kann auch Fantour, ist glaube ich meine erste Podcast-Folge hier, kann man sich angucken, was man bei Lego sich angucken kann in der Molding. Da darf man dann aber nicht filmen und nicht fotografieren. Und da waren wir aber ganz nah an der Maschine dran. Ich durfte auch mal den Knopf drücken, damit es losgeht und so. Kleiner Kindheitstraum. Und dann fielen da Rastisteine nach Rastisteine runter vom Förderband direkt in eine Kiste, sodass man mit den quasi noch warmen Steinen anfangen konnte, ein bisschen was zu bauen. Das war wirklich total beeindruckend. Und wie das Ganze so funktioniert, das hat Stefan uns dann mal erklärt.
Ursprünglich war das ein Polypropylen als Material. Wir haben uns jetzt heute für die Musterung haben wir uns für ein ABS entschieden, was auch, sagen wir mal, als Klemmbaustein heute Standardtechnik ist. Vom Produktionsablauf her ist es so, wir bekommen das Rohmaterial angeliefert. Jetzt in diesem Fall von heute war es ein Naturmaterial. Das haben wir dann mit einem Farbbatch versehen, haben wir dann 3% Farbe in etwa eingemischt. Das ganze Material wird getrocknet, wird dann in einen Trichter an der Maschine eingefüllt, wird dann in die Schnecke von der Maschine transportiert, wird in der Schnecke aufgeschmolzen und wird dann durch die Schnecke über die Düse ins Werkzeug eingespritzt, nennt man das. Und dann hat man eine kurze Zeit, die dann der Kunststoff wieder braucht, um zu erstarren. Danach geht das Werkzeug auf, die Teile wenn dann entweder frei fallend oder, also frei fallend, so wie wir es jetzt gesehen haben, aus dem Werkzeug ausgeworfen, Anguss wird entnommen und dann geht der Zyklus wieder los mit Materialaufschmelze und von Neuem.
Man sieht, wenn man sich so Bricks generell anguckt, immer das, was viele Leute Angusspunkt nennen. Ich habe gelernt, das heißt Anspritzpunkt tatsächlich. Und das liegt daran, dass der geschmolzene Kunststoff in der Form ja irgendwie dahin kommen muss, wo der einzelne Stein am Ende drin ist. Und diese Form, also der Kunststoff fließt quasi durch Kanäle an die eigentliche Form, die nennt man dann Kavität. Das heißt, in einer Spritzgussform gibt es verschiedene Kavitäten. Jede Kavität ist ein fertiger Brick am Ende. Und die Kanäle dahin, das ist der Anguss. Das ist das, was quasi mit dem Roboterarm am Ende herausgenommen wird. Und das ist jetzt schwierig zu erklären, aber wenn man diesen Anguss hat und stellt ihn hin, dann kann man quasi die Steine Da ist immer eine Nummer in der Kavität. Das heißt, ich sehe im Stein, in welcher Kavität das gehört. Dann kann ich das wieder so anordnen, wie das quasi in der Spritzgussform mal drin war. Auch an der Stelle, kleiner Verweis zum Video und zum Blog, da sieht man, was ich meine. Aber das Coole ist, dass man das quasi nochmal wieder so rekonstruieren kann, wo kommt welcher Stein her genau. Das heißt, wenn ich feststelle, alle Steine, die aus der dritten Kavität kommen, haben irgendeinen Fehler, dann liegt es relativ sicher an der Kavität. Beziehungsweise ich kann sie untersuchen, und zwar ganz genau diese eine Form, und weiß dann, ob ich da ein Problem habe oder nicht. Und wenn die Kavität zum Beispiel kaputt ist, dann trenne ich einfach den Kanal dahin ab und dann wird in dieser Kavität kein Stein mehr produziert und habe eben keinen Ausschuss von Steinen, die ich dann irgendwie wieder raussortieren muss, die irgendeinen Fehler haben. Am Ende dieser kleinen Produktion war eine ganze Kiste mit Rusty-Steinen in einer neuen Farbe übrig. Ich habe mir ein paar mitgenommen als Andenken, aber die meisten haben wir natürlich Manfred mitgegeben, der jetzt einen großen Sack mit grünen Steinen hat und damit sein Lager entsprechend auffüllen konnte. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass es niemanden gibt, der ein so großes Rusty-Teile-Lager hat, wie Manfred das hat. Für mich war das ein wundervoller Tag. Nicht nur, dass ich die Geschichte dieser Bausteine, die mir vorgeschlagen wurden, rekonstruieren konnte, dass ich mit den Steinen, dadurch, dass ich mir bei Kleinanzeigen mal welche gekauft habe, ein bisschen herumexperimentieren konnte, sondern ich konnte auch in die Firma fahren. Ich konnte mir angucken, wie die Familiengeschichte der Firma ist, der Familie ist, wie die Steine früher produziert wurden. Wir haben dazu Bilder gesehen und dann standen wir vor einer Maschine, die frische Steine gemacht hat, extra nur für uns. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. An der Stelle also nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle Beteiligten, von Manfred über Stefan, über das Rusty-Land, die mich bei der Recherche unterstützt haben, mich überhaupt auf die Recherche gebracht haben und mich haben dieses Abenteuer erleben lassen. Vielen, vielen Dank. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber wenn euch interessiert, wie die Sachen aussehen, guckt gerne mal auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Blog, auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Shownotes, da findet ihr die entsprechenden Links dahin. Und an der Stelle bleibt mir dann nur noch zu sagen für dieses Mal, habt wunderbare Feiertage, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis im nächsten Jahr.